Auch vielen Dank der Musiker, die sich eingelassen haben auf zwei Lieder, die ich vorgeschlagen habe. Das zweite Lied werden wir nach der Predigt direkt singen. Das war das Vorspiel heute im Gottesdienst. Mission, was bedeutet Mission? Egal ob vor der Haustür oder weltweit, in unserem Land oder in anderen Ländern. Als ich diesen Text gelesen habe, kam ich zu dem Schluss oder habe das überschrieben mit dem Satz: Mission bedeutet über den eigenen Schatten springen. Oder zu Neudeutsch: Mission Impossible. Eine unmögliche Mission. Zunächst mal zu der Formulierung oder Sprichwort über den eigenen Schatten springen. Was heißt das? Die Definition heißt sich überwinden, wie schon Arne sagte, überwinden sich oder ungewöhnlich handeln. Ungewöhnlich handeln. Oder für eine richtige Sache einen Grundsatz ignorieren. Auch das bedeutet über den eigenen Schatten springen. Petrus wird herausgefordert, hier mehrmals über den eigenen Schatten zu springen. Während Petrus in Joppe sich aufhält, bekommt Cornelius, ein italienischer Hauptmann, eine Vision. Es heißt da von ihm, Cornelius, er glaubte an den Gott Israels, betete ihn an und tat viel Gutes der armen Bevölkerung. Und nun war der Moment gekommen in seinem Glauben, dass Gott sich ihm offenbarte. Ein Engel steht plötzlich vor ihm und spricht ihn an. Er sagt ihm, er soll den Petrus aus Joppe holen, der ihm etwas ganz Wichtiges zu sagen hat. Darauf schickt er seine zwei Diener und einen Soldaten zu Petrus nach Joppe. Während sie am nächsten Tag schon unterwegs waren in der Nähe von der Stadt Joppe, erhält Petrus seine Vision. Während einer Mittagspause oder Mittagsgebets, so etwa 3 Uhr Nachmittag war das wahrscheinlich, hat er auf dem flachen Dach des Hauses seine Vision. Ich möchte hier von einigen Schubsen sprechen, die Gott Petrus gibt, um ihn von A nach B zu bewegen bei diesem Missionsauftrag. Um etwas Außergewöhnliches zu tun, etwas, was Petrus noch nie getan hat. Und dabei musste Gott Petrus einen Schubs geben. Dabei musste Petrus sich bekehren. Das heißt, er musste umkehren von seinem verkehrten Denken, in diesem Fall gegenüber anderen Völkern, und lernen, Menschen anderer Völker so zu sehen, wie Gott sie sieht. Er musste sich einem echten Paradigmenwechsel unterziehen. 180 Grad. Erstmal sieht man so, da hat man diese Blickwinkel. Plötzlich muss er lernen, so zu denken. Völlig neu. Und mein Eindruck ist, dass es Gott mehr Überzeugungskraft und Überzeugungsarbeit gekostet hat, Petrus zu bekehren als Cornelius. Ist das nicht manchmal vielleicht bei uns so? Gott hat was vorbereitet und möchte bewegen in der Geschichte, in deinem Leben, Lebensgeschichte oder in der Geschichte deiner Gemeinde oder in der Weltgeschichte etwas verändern und hat was vorbereitet und bewegt uns dahin, aber wir haben Hemmungen, wir haben Schwierigkeiten damit. Ein Zitat von Charles Finney, einem Erweckungsprediger aus USA aus dem vorletzten Jahrhundert. Eine Erweckung wird auf zweierlei Weise gefördert. Erstens durch Beeinflussung der Menschen und zweitens durch Beeinflussung Gottes. Die Menschen werden beeinflusst, indem man ihnen die Wahrheit nahebringt. Der Arm Gottes wird durch das Gebet in Bewegung gesetzt. Nicht, als ob ich mit Letzterem sagen wollte, dass das Gebet eine Veränderung in Gottes Gesinnung, seinem Wesen oder Charakter hervorbringen würde, sondern das Gebet bewirkt eine Veränderung in uns, die es Gott ermöglicht, so zu handeln, wie er sonst konsequenterweise nicht hätte handeln können. Das nenne ich ein ehrliches Gebet. vor Gott stehen und sagen, Herr, ich merke, der Schubs ist da, aber ich kann nicht. Ich habe die Kraft nicht, ich habe Angst und. Schau uns mal den ersten Schubs an. Der erste Schubs heißt bei mir, auf Petrus, schlachte und iss. Wäre für uns heute kein Problem. Petrus sitzt sich plötzlich einer Mixtur von reinen und unreinen Tieren gegenüber. Erlaubten und verbotenen Tieren. Petrus weiß, dass diese Vision von Gott kommt, denn das Tuch kommt von oben und als frommer Jude weiß man, das kommt von Gott. Kein Zweifel. Aber er begreift nicht, was will Gott damit? Auf Petrus, schlachte und iss. Will Gott mich auf die Probe stellen? Denkt Petrus vielleicht. Will er meine Gesetzestreue testen? Und Petrus ist sich seiner Dogmatik, seiner Überzeugung so sicher, dass er widerspricht Gott. Er sagt, aus der Guten Nachricht Übersetzung, auf gar keinen Fall, Herr. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich niemals machen. Es kommt nicht in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott seine Gesetzestreue nicht würdigt, sondern wiederholt zweimal und sagt, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als unrein. Und noch zweimal wiederholt er diesen unmöglichen Auftrag, schlachte und iss. Ich kapiere überhaupt nichts mehr, denkt Petrus. Im Gesetz von Mose hat Gott doch diese Tiere seit Jahrtausend als unrein erklärt, als verboten. Und jetzt sollen sie rein werden oder sind rein geworden? Wann ist denn das passiert? Ist an mir etwas vorbeigegangen? Petrus grübelt und grübelt. Über seinen Schatten der Theologie springt er noch nicht, aber es beginnt zu wackeln, seine Überzeugung, sein festes Fundament auf dem Alten Testament. Eine jahrtausendalte Dogmatik oder Bibelverständnis. Da ist unsere FEG-Bibelverständnis steckt noch in den Schuhen. 150 Jahre, 170 Jahre alt, ist nichts gegenüber diesem Gesetz, dass Petrus treu folgte. Ich merkte eines Tages, wie mein dogmatisches Verständnis ins Wanken kam. Gehen Sie in die Mission, da werden Sie es auch erleben. Vor einigen Jahren war ich unterwegs in Tadschikistan und wir erlebten da, ja, ich hatte das kurz erwähnt, eine erweckliche Bewegung unter Persern, unter Tadschiken, Moslems, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. Seit dem 7. Jahrhundert, so viel wir wissen, muss man sich das vorstellen. Und wir waren im Süd-Tadschikistan unterwegs und in einer kleinen Stadt war dabei, sich eine Gemeinde zu organisieren. Also unsere Missionare waren dort und haben Gemeinde gebildet. Es war noch ziemlich turbulent alles. Und der Gottesdienst war draußen, weil da 9 Monate Sonne ist und Sonnenschein und warm. Und es hatten sich so etwa 100 Leute versammelt, Kinder, Erwachsene, Ältere, Jüngere und so weiter. Und war so ein bisschen turbulent, laut. Und ich sollte die Predigt halten. Ich habe schön mein Konzept, wie sich das gehört, vorbereitet und wollte loslegen. Plötzlich hinten aus den Reihen ruft ein Opa, ey Pastor, kannst du mein Enkelkind einsegnen? Kaum hat er aufgehört, die andere, der dritte, der vierte, der fünfte. Plötzlich kamen die alle nach vorne und standen vor mir. Ich war total durcheinander, durch mein Konzept weg. Wie Petrus hier, kaum fing er an zu reden, kam der Heilige Geist. In diesem Fall waren das die Kinder, die ich einsegnen soll. Ich bekam Angst. Ich dachte, Moslems, ich kenne Islam ein bisschen, da gibt es viel Mystik auch. Und wenn ich dann die Hände auflege auf sie, was werden sie denken? Was verstehen Sie darunter? Wer hat denen das gesagt überhaupt? Das sind alles Moslems. Und so als ein ordentlicher Evangeler, man macht ja einen Termin. So 4 Wochen vorher, damit es schön passt ins Programm, ist ja unmöglich, mitten in der Predigt reinzuplatzen. Sie dürfen das übrigens auch jetzt. Sie können nach vorne kommen und was sagen. Es sei denn, Arne verbietet das. Weiß ich nicht. Aber es war wirklich für mich eine Angst. Und ich hatte gesagt, ich hatte Angst, was Falsches zu machen, Gott gegenüber. Ich war so gelehrt. Und habe ich dann kurz erklärt, was Jesus damals gemacht hat mit den Kindern und so weiter. Und dann habe ich sie gesegnet. Und während des Gebets kam der Frieden. Und kam der Gedanke, ich denke, es war ein Gedanke von Gott, du bist doch berufen zum Segnen. Auch diese Menschen, auch ohne Vorkenntnisse, vorchristlichem Wissen und so weiter und so weiter. Du bist doch berufen zum Segnen. Und da kam bei mir der Frieden und ich war beruhigt. Und es lief dann nachher alles anders, als wie ich mich gedacht habe. Es war fantastisch. Ich weiß nicht, wie alt dein persönlicher Dogmatik ist oder dein persönliches Bibelverständnis, dein Christsein. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 15, vielleicht 30, mehr. Ich weiß nicht, wann letztes Mal dein Verständnis sich ein Stück verändert hat. Ein Stück, ein Aha-Effekt du bekommen hast. Bekehrung ist ja eine Sinnesänderung, Sinneswandlung. Ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, ach so ist das. Wie alt sind deine Gemeindeformen, die du gewohnt bist zu leben? An manchen Stellen schließt du vielleicht falsche Kompromisse. Unter dem Druck des Zeitgeists wirst du etwas liberal und nimmst nicht das Wort Gottes ernst, die Kraft des Evangeliums nicht mehr so ernst, die Gebote Jesu. Oder an manchen Stellen, die einen sind geneigt mehr in diese Richtung, die anderen sind geneigt mehr in die andere Richtung. Vielleicht an manchen Stellen bist du zu eng und hältst dich unnötig an irgendwelcher Form oder Gewohnheit auf, die dich verhindert, weiterzukommen, tiefer zu sehen, breiter zu sehen, barmherziger vielleicht zu sein. Auch verhinderst vielleicht auch eine Missionsbewegung in deinem persönlichen Leben oder im Leben deiner Gemeinde oder im Leben der Mission. Wann hat sich zuletzt dein Verständnis an der Stelle verändert? Wann hast du dich letzte Mal bekehrt? Das frage ich mich jedes Mal. Da waren noch viele andere Dinge. Da kam eine Frau zu und sagte, ich bin eine vierte Frau von einem Mann. Was soll ich jetzt machen in dieser muslimischen Umgebung? Ich war total überfordert. Das geht doch gar nicht. Aber nach der Analyse der Situation, wo in diesem Land, wo es Bürgerkrieg gab und 50.000 Witwen gab, viele Männer starben oder sind nach Afghanistan, weil sie radikal waren, nach Afghanistan abgehauen, mussten die Frauen ihre Kinder ernähren. Was machst du da? Also die wenigen Männer, die noch da waren, haben dann mehrere Frauen genommen. Das ist aber auch im Islam erlaubt, bis zu 4 Frauen. Aber was machst du da als Christ, als Pastor, als Missionar, wenn die zum Glauben findet an Jesus Christus? Zweiter Schubs. Geh ohne Bedenken. Dieser zweite Schubs kommt von Gott, als die Boten des Cornelius bei Petrus eintreffen. Sie stehen vor dem Haus und klopfen an und rufen, Petrus, wir kommen zu dir. Heiden kommen zu einem frommen Juden. Petrus in der Zeit auf dem flachen Dach des Hauses, es raucht in der Kopf, er begreift nichts mehr und hört auch nichts, bis sich der Heilige Geist höchstpersönlich einschaltet. Hast du es nicht gehört? Vor dem Haus sind 3 Männer, die nach dir rufen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Kapitel 10, Vers 19 und 20 nachzulesen. Übrigens, Kapitel 10 wird es ausführlich berichtet, weil das heilsgeschichtlich das entscheidende Ereignis ist im Neuen Testament, wo das Evangelium von den Juden zu den Heiden, zu uns kommt. Wir sind ja die Heiden aus der Perspektive der Juden. Das war entscheidend. Aber wie viele entscheidende Momente gibt es auch in unserem Leben oder gab es vielleicht in unserem Leben, die wir ignoriert haben? Mir wird es murmelig, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich ignoriert habe die Stimme Gottes, den Heiligen Geist, das Wort Gottes. Und vielleicht auch verpasst habe, etwas ganz Tolles, etwas einen Schritt weiter zu kommen, verpasst habe. Immer wieder bin ich dabei am Kämpfen. Geh ohne Bedenken. Welche Bedenken könnte Petrus haben? Ich, Petrus, soll die Einladung von einem römischen Offizier annehmen? Lieber würde ich sterben. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie mit keinem unbeschnittenen Heiden zu Tisch gesessen. Nur schon sein Haus zu betreten, würde mich verunreinigen. Und die Gegenstände zu berühren, würde mich kultisch unrein machen und ich würde fürs Erste aus der Synagoge ausgeschlossen. Ich, die Säule der Gemeinde, die Autorität, die Apostel. Niemals würde ich das wagen und riskieren. Und wenn Cornelius mich zu Tisch bitten würde, was soll ich dann essen? Petrus weiß, Gastfreundschaft ist sehr groß da und bevor man irgendwie redet was, erstmal isst man gemeinsam. Was soll ich denn da essen, denkt Petrus. Auch ich hatte so ähnliche manchmal Angst, wenn ich eingeladen werde zu einer nichtchristlichen Hochzeit und ich weiß, da fließt extrem viel harte Alkohol und viele andere Dinge. Denk, was machst du da? Da wird getanzt bis zum Umfallen und vieles andere mehr. Was machst du da? Alles würde mich verunreinigen, denkt Petrus, das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich vom verbotenen Tier stammt und nicht koscher geschlachtet wurde und einer Gottheit gewidmet war. Das war ganz normale Praxis damals. Das weiß Petrus alles. Das läuft alles im Kopf herum bei ihm. Für uns heute ganz banal. Wir würden alles essen, was der Cornelius uns anbieten würde, oder? Bestimmt. Aber jeder zu seinen Schatten, auch heute unter uns hier. Jeder seine persönliche Schatten. Ich hatte meinen Schatten in Bezug auf Essen eines Tages in Weißrussland. Ich war unterwegs mit meiner Kollegin in Südweißrussland an der Grenze zur Ukraine, zu Tschernobyl. Es waren etwa 140 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Und auch da war so eine wirkliche Bewegung und eine Gemeinde war am Entstehen. Wir wurden da eingeladen, zu helfen, zu gucken, wie können wir das fördern. Und wir kamen dahin, auch natürlich als Erste wird gegessen zusammen. Und nicht gleich Gottesdienst. Und dann kommen wir unterwegs dahin, von der Hauptstadt Minsk, haben wir viele Schilder gesehen, sehr bedrohliche Schilder. Alles radioaktiv verseucht. Nicht pflücken, nicht essen, alles was da wächst drumherum. Es war Frühjahr, Mai glaube ich etwa. Und da waren so auffällig große Birnen oder Äpfel oder Pflaumen und was weiß ich, was da so alles wuchs. Sehr groß. Wir kommen dahin und der Gastgeber führt uns zum Tisch. Auf dem Tisch war nicht so viel, aber war ein auffällig großer Teller. Und auf dem Teller waren auffällig große Pilze. Wir schauten uns gegenseitig an, ich und mein Kollege aus Minsk, der war ja aus Minsk. Okay, ich komme aus Deutschland, ich hatte Angst, ich habe berechtigte Angst gehabt, aber er aus Weißrussland. Und der Gastgeber steht auf und sagt nach Markus 16, wir beten nach Markus 16 und reinigen die Pilzen. Und ich saß so und dachte, ja, das eine ist im Hauskreis das Diskutieren, das Analysieren, die Texte, ne? Wenn ihr was Giftiges trinkt und was esst, was wird euch nicht schaden. Und das andere ist, in dieser Situation das zu tun. Würde ich das nicht machen, weiß ich, könnte ich gerade einpacken und wegfahren. Dazu muss man sagen, sie waren keine Glaubenshelden, aber sie hatten nicht viel mehr. Sie hatten wirklich sich darauf verlassen, sie sind in den Wald gegangen, haben Pilzen gesammelt. Er hat mir erzählt, er kam mit dem Eimer an den Straßenrand und da haben die Behörden getestet. welche Pilzen stark radioaktiv verseucht sind, welche weniger. Also den Wert, bestimmten Wert sollten die nicht überschreiten. Bei den meisten war der Wert überschritten, bei ihm nicht, erzählt er mir. Glauben Sie das? Als ich nach Hause kam, also wir haben zugegriffen, haben gegessen. Als ich nach Hause kam, sagte ich meiner Frau, Schatzi, wenn jetzt hier das Licht ausgeht und es trotzdem hell bleibt, dann weißt du Bescheid, ich leuchte. Aber Gott sei es gedankt, ich habe nicht geleuchtet. Einmal ist es zu wenig. Aber die Leute leben dort und die bleiben dort. Die haben keine andere Wahl. Aber es hat mich etwas gelehrt. Auch da sich überwinden. Ich hatte echt Angst. Ich dachte, die sind so naiv und okay, die sind so naiv, die leben hier, aber muss ich da drunter leiden? Und tausend Gedanken. Ich weiß nicht, wo ihr herausgefordert seid, in banalen Dingen des Alltags über den eigenen Schatten springen. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Oder vielleicht merkst du, es ist so viel Müll im Leben, hat sie gesammelt, ich muss dringend das abschütteln. Ich muss dringend meine Gewohnheit, die mich fesselt, ob ein heimlicher oder vielleicht halbheimliche, ich muss das loswerden, ich muss raus, ich muss vielleicht zu jemandem gehen und mich ihm beichten und frei werden, was mich geistlich hemmt, blockiert, ich nicht weiterkomme. Vielleicht hast du auf der Arbeitsstelle irgendwo, wo du meinst, ich muss mich überwinden, ich muss hin zu ihm oder zu ihr oder ich muss etwas tun. Ein weiteres Bedenken bei Petrus: Ich würde es sogar wagen und gehen, denkt Petrus. Aber meine Brüder in Jerusalem, was würden die wohl sagen? Und er wusste genau, was sie sagen würden. Unser P-Text beginnt damit. Wenn wir jetzt kommen würden von der Mission und sagen, hier, da haben sich die Leute bekehrt. Ich glaube, ihr würdet alle Halleluja rufen. Petrus erwartete das Gegenteil. Er muss sich verteidigen. Er muss argumentieren. Er muss sich verteidigen. Und sein Ruf steht auf dem Spiel. Seine Autorität, sein Gesicht riskiert er zu verlieren. Wie oft riskieren wir, unser Gesicht zu verlieren? Wie oft sind wir von der Meinung des anderen oder der Gesellschaft oder des Nachbarn oder des anderen abhängig? Ich war einmal tief, ja, erschüttert eigentlich, als ich ein Ehepaar, wir haben ja 4 Kinder und wir hatten eine Zeit gehabt, wo wir mit unseren 2 Kindern große Schwierigkeiten hatten. Ganz große Schwierigkeiten hatten. Wirklich große. Und die waren befreundet mit einem anderen, der auch aus der Clique war. Und da kamen die Eltern, die hatten auch kaum ertragen das mehr. Und die kamen zu uns, zu mir und meiner Frau, und wir haben uns ausgetauscht. Was können wir tun, was können wir machen? Wir haben uns ausgetauscht und zum Ende sagte ich, hört mal, wir haben bei uns einen Hauskreis, kommt doch zu uns. Ich habe auch erzählt natürlich, uns hilft das zu tragen, diese Zeit zu tragen und die Kinder zu tragen im Gebet, hilft die Gemeinschaft, das Wort Gottes. Gott gibt die Kraft, das zu tragen, der Heilige Geist. Kommt doch zu uns in den Hauskreis. Plötzlich sagen die, oh nein, ich wohne im Dorf. Ihr alle wissen ja, dass ihr Christen seid. Und was würden die denken, wenn wir in euer Haus kommen, regelmäßig einmal die Woche? Das wird auffällig sein. Das hat mich traurig gestimmt. Ich hatte gedacht, Mensch, die sind in so einer Not und merken, hier ist etwas, was ihnen hilft, das zu tragen mit ihrem Sohn. Und sie waren auch offen, eigentlich offen. Aber diese Meinung der anderen war wie eine Decke, die so über sie war und sie nicht raus konnten. Wie eine Mauer dazwischen. Das hat mich echt traurig gestimmt. Und ich fragte mich auch, wo bin ich vielleicht gehemmt von einer Meinung, die nicht unbedingt richtig ist? Gehemmt, in meinem persönlichen geistlichen Leben weiterzukommen. Aber denke, ach, was wird er wohl sagen oder sie wohl sagen? Die Zeit läuft uns weg. In Markt Schwaben geht die Zeit so schnell. Ich muss schnell zu Ende kommen. Ich versuche, schnell zu Ende zu kommen. Dritter Schubs. Gott macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen. In Tadschikistan war ein Aufbruch und da gab es eine alte Gemeinde. Und wir hatten gesagt, wir mussten dringend Hauskreise in der ganzen Stadt machen. Der öffentliche Verkehr brach zusammen, es war weit zu fahren, wir müssen dringend Hauskreise machen. Und dann kamen dann so langjährige Christen, ja, wir können nicht. Die gerade zum Glauben kamen, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, die sagten, ja, wir machen das, warum nicht? Wir laden einfach ein und reden über Gott, über die Welt und über das Wort Gottes und beten zusammen. Das hat mich erschüttert, dass die einen, die gerade zum Glauben gekommen sind, waren mutig, auch wenn sie Fehler gemacht haben, mutig etwas anzufangen, was sie noch nie gemacht haben. Die anderen, die jahrelang gläubig waren, aber nie Hauskreis geleitet haben, das nicht gewagt haben. Gott macht keinen Unterschied. Auch diese Junggläubige, gestern sagte mir einer, Albert, ich musste mit 16 auf die Kanzel. Das ist kein geringer wie Hendrik Otto, unser Bundessekretär für Süden. Mit 16 hat ihn jemand schon gefördert und an die Kanzel gebracht, hat er halbe Predigt gehalten, halbe Predigt hat dann der Pastor gehalten. Aber Mut haben, egal wie alt du bist, ob du 80 bist oder 8, was dazwischen ist. Gott macht keine Unterschiede. Und Petrus sagt, als Petrus zu Cornelius kommt und über die Schwelle tritt des Hauses des Cornelius, sagt er, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört. Das ist natürlich in deutscher Übersetzung sehr diplomatisch formuliert. Oder in seinem Haus zu besuchen. Aber, fügte er hinzu, Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder als unrein bezeichnen darf. Daher habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Von wegen kein Einspruch. Aber es hat einen Kampf gekostet, ihn. Ganz großen Kampf und Angst. Gott macht keine Unterschiede. Ich mache Schluss. Und Petrus macht Nägel mit Köpfen. Manchmal erkennen wir, oder oft erkennen wir Sachen und meinen, haben eine leise Ahnung, ja, es sollte eigentlich so oder so oder so sein. Oder ich müsste das und das tun. Oder den und den anrufen. Oder mal mich wagen, mal so einen Missionseinsatz zu machen. Aber. Petrus geht nicht nur zu ihm, ist nicht nur zusammen mit ihm, sondern er fing an, gerade zu reden. Da kam der Heilige Geist und hat sie erfüllt. Genauso wie die Aposteln damals. Das war ganz wichtig. Gott hat es genauso gemacht wie damals bei den Aposteln, bei der Apostelgeschichte 2, als sie den Heiligen Geist empfangen haben. Damit niemand zweifelt, dass die Heiden zweiter Klasse Gesellschaft ist oder dritte vielleicht sogar. Wir Juden und dann irgendwann kommen die Heiden. Nein, ganz genauso. Und er tauft sie. Und das ist die Unterschrift von Petrus und damit riskiert er alles. Er tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zum Zeichen, dass ihr Leben jetzt Gott gehört, Jesus gehört und sie Mitglieder der Gemeinde Jesu sind, genauso, mindestens genauso wie die Juden, die fromme Juden, die Christen geworden sind. Ich schließe mit einem Psalmwort aus 18, Vers 30. Da heißt es auch der Gute Nachricht Übersetzung. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwälle. Mit dir springe ich über Mauern. Und ich füge hinzu und über meinen eigenen Schatten. Alleine können wir es nicht. Wir sind alle geprägt. Von jemandem, von etwas, von vielen Dingen geprägt. Diese Prägung, wenn sie dran ist, sich zu verändern, wieder ein Stück weiter, können wir schaffen, wenn wir den Heiligen Geist einladen. Wenn wir sagen, Jesus hilft mir und ich mache den Schritt. Allerdings ist es oft so, dass ich erstmal den Schritt tun soll und dann, wie ich das erzählt habe, erst musste ich beten für die Kinder und während des Gebets kam der Frieden in mein Herz. So passiert das oft bei mir zumindest und ich glaube auch bei anderen. Erst den Schritt tun, erst über die Mauer springen, natürlich beten dabei, wie ein Weltmeister beten. Aber die Angst überwinden, vielleicht nicht verstanden zu werden, Gesicht zu verlieren, Meinung des anderen dazu zu hören. Wenn ihr merkt, das ist der Heilige Geist, der zu euch spricht, das ist das Wort Gottes, das euch berührt hat, dann springt über die Mauer. Ich bete dafür. Jesus, danke, dass Petrus um deinetwillen und auch um unseretwillen über die Mauer gesprungen ist. Über die Mauer, die so hoch war zwischen Juden und Heiden. Danke, dass über diese Mauer das Evangelium zu uns gekommen ist und wir heute hier sitzen. Jesus, wir danken alle auch für jeden einzelnen Menschen, der uns zu seiner Zeit das Evangelium so erklärt hat, so vorgelebt hat, dass wir Christen geworden sind. Gelobt sei dein Name darüber. Wir danken dir dafür und wir beten für uns. Ich bete, Jesus, für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt, erfülle ihn mit deinem Heiligen Geist. Rede zu ihm und gib ihm die Kraft, einen weiteren Schritt zu tun. Zu erkennen, wo ist der Schatten, der mich hemmt, der mich hindert. Und den Schritt zu tun mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit. Und ich bete für diese Stadt, dass du Erweckung schenkst, dass du Bewegung schenkst, dass Menschen offen werden, suchend werden, um dein Evangelium zu hören und die Wahrheit aufzunehmen und geheilt zu werden. Denn wir wissen, wie viel Unheilbares es in unserer Gesellschaft gibt. Jesus, und segne diese Gemeinde, dass sie fähig ist und offen, die Menschen aufzunehmen. Jeden Einzelnen, egal welche Hautfarbe, egal welche Vorbildung, egal welcher sozialen Status, schenke Jesus uns hier in Deutschland und weltweit immer wieder neu mit dir über die Mauer zu springen. Danke, dass du mit uns und in uns unterwegs bist. Amen. Wir singen jetzt ein Lied und ich schlage einfach mal vor, Sie sitzen ja so lange, ich stehe schon so lange, wir stehen alle auf und singen das Lied betend und beten das Lied singend. Wie auch immer. Und schauen auf den Text. Vielen Dank, dass ihr euch auf diesen Text, an dieses Lied eingelassen habt.